Einfache Lösung. Einschalten. Okay. Kannst wieder runterdrehen. Ist das Echo weg? Okay. Ja, manchmal sind die Probleme so leicht zu lösen. Ja, es geht ja heute Morgen um den vierten Bonhoeffer Gottesdienst sozusagen. Aber bevor ich mit der eigentlichen Geschichte anfange, möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen. Und zwar, meine Frau und meine Tochter haben ja im Frühjahr dieses Jahres wollten exotische Tomaten züchten. Und das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und aus ungefähr 10 Tomaten wurden über 1000 Tomatenpflanzen. Das stand man überall im Haus rum, im Garten. Wir haben dann auch hier ein paar hundert verkauft oder für Spende an Sola weitergegeben. Ich weiß nicht, hat es funktioniert? Haben sie geschmeckt? Ja, ich sehe ein paar. Okay, alles klar. Bei uns auch. Die letzte haben wir gestern gegessen. Und ich habe dazu eine lustige Geschichte gefunden, die so richtig zwischen Tomaten und Bonhoeffer passt. Und zwar, das heißt, der italienische Tomatengarten. Ein alter Mann lebte in Italien allein auf dem Land. Es war Frühling und er wollte die Tomaten pflanzen, so wie er es jedes Jahr getan hatte. Aber es hatte lange nicht geregnet und der Boden war für den alten Mann einfach zu hart. Normalerweise hat ihm sein Sohn immer den Boden umgegraben, aber er saß gerade im Gefängnis. Also schrieb der alte Mann seinem Sohn einen Brief. Lieber Vincent, oder Winnie, wie man so sagt, ich bin ziemlich traurig, denn es sieht so aus, dass ich dieses Jahr keine Tomaten pflanzen kann. Ich werde einfach zu alt und der Boden neben dem Schuppen ist dieses Jahr zu hart. Wenn du nur hier wärst, dann wäre alles kein Problem. Viele Grüße, dein Vater. Einige Tage später kam die Antwort von seinem Sohn. Lieber Papa, mach was du willst, aber grabe nicht die Fläche neben dem Schuppen um. Da habe ich die Leichen vergraben. Viele Grüße, Vincent. Am nächsten Morgen um 6 Uhr wurde der Papa aufgeweckt und kam eine ganze Horde von Agenten und Polizisten. Die haben natürlich den Brief gelesen und die haben den ganzen Garten umgegraben. Sie fanden allerdings nichts, keine Leichen, gar nichts. Und am Nachmittag, als sie völlig fertig waren, entschuldigten sie sich und gingen wieder nach Hause. Einige Tage später kam ein Brief von Vincent. Lieber Papa, ich konnte ja leider selbst nicht kommen, aber ich denke, du hast etwas Hilfe bekommen. Das ist das Beste, was ich unter den gegebenen Umständen tun könnte. Viele Grüße, Vincent. So. Ja, Briefe aus dem Gefängnis können eine große Wirkung haben. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu Bonhoeffer. Nämlich, wir haben uns die letzten 4 Wochen ja mit Bonhoeffer beschäftigt und jetzt ist der letzte Abschnitt, wo es darum geht, die Zeit, wo er im Gefängnis war. Diese Zeit, wo er im Gefängnis war, da werde ich jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber es wird nicht nur um Bonhoeffer gehen, sondern es wird 3 Teile haben heute. Bonhoeffer im Gefängnis, aber dann eine aktuelle Geschichte aus Bagdad. Lasst euch überraschen. Und dann natürlich die Frage, was bedeutet das für mich, für dich? Was können wir daraus lernen? Aber erstmal zu Bonhoeffer. Bonhoeffer hatte ja schon viele Jahre große Schwierigkeiten mit den Nazis. Sie hatten die bekennende Kirche, also die quasi gegen die offizielle Staatskirche, die ja eigentlich von Hitler vereinnahmt war, stand, hatten sie verboten. Das Pastorenseminar Finkenwalde war geschlossen worden. Und er hatte sogar inzwischen Redeverbot. Er durfte gar nicht mehr öffentlich auftreten, durfte keine Reden halten, keine Bücher schreiben oder zumindest nicht veröffentlichen. Europa war im Krieg 1943 und die Zustände waren inzwischen auch in Deutschland sehr schlecht. Es war viel kaputt und man so langsam fing an, dass die Leute angefangen haben, den Hunger zu spüren. Und Bonhoeffer wusste auch, weil er ein Insider war, von den Gräueltaten an den Juden. Und war auch schon involviert an dem Plan, Hitler auszuschalten. Und am 5. April 1943 verhaftete ihn dann die Gestapo. Er war ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aus dem ersten Vortrag, er war ja in der militärischen Abwehr, so als Cover, Doppelagent sozusagen, hat dadurch einiges gewusst, aber er hat nebenbei noch geholfen, Juden zu versuchen zu retten, ins Ausland zu bringen. Gestapo hat sein Telefon abgehört und dann war es passiert. Und da hat man ihn verhaftet. Und da sieht man das, ja, das erste Bild schon. Er, in dem Gefängnis da oben, das ist in Berlin, Militärgefängnis, ehemaliges Militärgefängnis Tegel, da war er gefangen, da wo der gelbe Kreis ist. Und zuerst war es schwierig, also die Haftbedingungen, aber dann kurz, was ich nach 2 Wochen oder so, hat man festgestellt, dass er sein Onkel, der Chef aller Militärgefängnisse in Berlin war, und plötzlich wurde er mit Samthandschuhen angefasst. Und er war dann, das ging alles viel leichter, konnte Besuch kriegen und so weiter, hat Bücher, Papiere bekommen, konnte viel schreiben. Er hat aber auch in der ganzen Zeit sehr gewirkt, sagen wir mal, Zeugnis gegeben, mit den Wächtern geredet, mit den anderen Gefangenen, sie ermutigt. Und der Wächter war so beeindruckt von ihm, dass er dann auch die Briefe rausgeschmuggelt hat. Und daraus ist dann später dieses Buch geworden, dieses Buch, was heißt Widerstand und Ergebung, über das wir dann auch letzten Dienstag schon gesprochen haben. In den 18 Monaten hat er immer gedacht, dass er rauskommt noch. Und 18 Monaten, wo er drin war. Aber am 20. Juli 1944, da scheiterte das Attentat auf Hitler. Da gab es viele Verhaftungen. Sein Name kam hoch, wo Leute gefoltert wurden. Und er wurde dann ins Gestapo-Gefängnis, das sieht man da, überführt. Und dann gab es über mehrere Stationen, kam er dann ins KZ Buchenwald, dann Flossenbürg, wo er dann am 9. April 1945, 2 Wochen bevor die Amerikaner das Lager befreit haben, wurde er dann hingerichtet. Genau. In der ganzen Zeit, das haben wir am Dienstag genau sehr tief angeschaut, hat er viel geschrieben und auch Dinge, wo man denkt, wow, wie kann ein Mensch sowas schreiben in so einer Situation? Und zwei Zitate wollte ich nochmal zeigen. Es ist nicht alles, was geschieht, einfach Gottes Wille. Aber schließlich geschieht doch nichts ohne seinen Willen. Und es gibt durch jedes Ereignis, und sei es noch so unglücklich, hindurch einen Zugang zu Gott. Das kam eben aus dem Gefängnis. Und auch noch das Zweite, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Guten, zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Da war er also auch wirklich zutiefst betroffen. Der hat da nicht so stoisch das weggelächelt oder so. Das war schon wirklich existenziell und wurde ja auch schlimmer zum Schluss. Aber doch hat er, irgendwie war er ein Licht in dem Gefängnis, kann man sagen. Das kann das jetzt nicht alles nicht erzählen, aber es gibt ein dickes Buch darüber. Werdet ihr gleich auch noch sehen. Und dass die Wächter und die anderen Mitgefangenen haben so viel, im Grunde haben sich Leute bekehrt in seiner Umgebung dadurch, ne? Und ein Wächter hat sein Leben riskiert und ihm einen Fluchtplan fertig gemacht und das hätte geklappt. Er hätte fliehen können und er hat es abgelehnt, weil er Angst hatte, seine Familie würde dadurch zu Schaden kommen. Also war eine schwierige Situation. Ich will jetzt aber noch nicht bei Bonhoeffer weitermachen und um daraus irgendwas abzuleiten, sondern noch eine aktuelle Geschichte erzählen, die gerade jetzt passiert. Genau. Eine Geschichte aus Bagdad, Andrew White. Das ist nicht jemand, der im Gefängnis ist, aber jemand, der genauso in einer ganz schlimmen Situation ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Wahrscheinlich wer hat von ihm schon mal gehört? Wahrscheinlich keiner, oder? Doch, einer, super. Ist nicht sehr bekannt. Und ich überhaupt, was da passiert, auch geistlich, ist fast nicht bekannt. Wir hören immer nur die schrecklichen Dinge. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, mal was zu hören, was anderes. Der ist von Gott dahin geschickt, sozusagen, um dort wirklich ein Instrument des Wirkens Gottes zu sein. Und es gibt viele solche Leute. Daniel hat vor ein paar Wochen erzählt von einem Pastor in Indien, der in den Slums arbeitet, den er auch besucht hat. Ich glaube, Johannes, du warst auch mit, wenn ich genau. Viele Leute, die wirklich eigentlich für unsere Verhältnisse unglaubliche Sachen machen und da ein Licht sind, wo es ganz dunkel ist. Und das ist eben auch so ein Beispiel. Kennen Andrew White, das ist der Leiter der anglikanischen Kirche quasi ausgesandt in der Kirche von England und aber auch UN-Sonderbotschafter, Friedens-Envoy, wie man das so nennt. Und er hat eine Arbeit aufgebaut, das sieht man da links, Foundation for Relief and Reconciliation, also eine Friedensarbeit, das werdet ihr gleich noch mehr hören, macht unglaubliche Dinge da. Und ich habe ihn in England kennengelernt, auf einer Konferenz. Das war gerade, der Krieg in Irak war gerade zu Ende, und da hat er erzählt von dem, was er da macht. Und hat er auch erzählt, wie er zum Beispiel mit dabei war, als sie zuerst in den Palast von Saddam Hussein reingekommen sind. Und was er da gesehen hat, und wie zum Beispiel in einem Raum kam sie rein, ich glaube, das war der Swimmingpool, da waren riesen Deckengemälde, wo irgendwie an einer Seite Jesus im Kreuz und an anderer Seite irgendwie Drachen, die den fressen, also irgendwie schon interessante Symbolik da drin an vielen Stellen. Inzwischen sieht man auch einiges auf dem Internet, was der so an Kunst im Haus hatte. Aber auch die Zeit mit den Soldaten, wie eigentlich überall, wo er war, jetzt Andrew White spreche ich davon, wie Leute sich bekehrt haben. Im Swimmingpool von Saddam hat er Soldaten getauft, unter anderem auch zwei Generäle, weil die in dem ganzen Wahnsinn da durch das Zeugnis vom Andrew White Christ geworden sind. Das ist also eine irre Geschichte. Wenn ihr das im YouTube mal guckt, Canon Andrew White, gibt es viele Videos, und da werdet ihr merken, der spricht ein bisschen komisch. Der spricht ein bisschen komisch, weil er MS hat. Ja, also nicht nur, dass er da ist, sondern er ist auch krank. Es geht ihm zwar inzwischen viel besser, aber das hat ihn auch nicht davon abgehalten, da zu sein, ne? Und jetzt hat er eine Gemeinde gegründet, das heißt St. George. Kannst du mal einen Klick machen? Genau, das ist das. Da sieht man das hier. Das ist die Gemeinde. Viel Stein, wenig Glas. Und Bagdad ist hier, ne? Das ist die Green Zone, das ist die quasi, was einigermaßen sicher ist. Und er selber wohnt, und die Gemeinde ist auch in der sogenannten Red Zone, also da, wo es richtig gefährlich ist. Die sind mittendrin sozusagen. Und was toll ist, die haben die größte Klinik in Bagdad. Über die Jahre ist das entstanden, machen eine Suppenküche für tausende von Leuten. Medizinische Versorgung ist umsonst für alle Leute in der Umgebung. Und das Geld, was er dafür braucht, das kriegt er durch Spenden aus der ganzen Welt. Und interessant, die Leute da drüben, das sind eigentlich 99, was ich wie viel Prozent, sind natürlich Moslems. Und das heißt, die kriegen alle dann, die sehen das, die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes sehen sie quasi auf diese praktische Weise. Und das Leben ist gefährlich. Hier sieht man ihn, da oben ist er in der Mitte. Das sind 35 Soldaten, die er von der Regierung bekommen hat, um ihn zu schützen, weil er ganz oben auf vielen Listen steht. Also zumindest von Extremisten, die ihn umbringen wollen, und es hat Anschläge gegeben. Seine Familie, ist das natürlich zu heiß, seine Familie mit zwei Kindern, die leben in England, und er sieht sie ungefähr alle 4 Wochen. 2012 gab es einen Anschlag auf ein Nachbargrundstück, da war auch so eine Gemeinde oder irgendwie sowas ähnliches, da sind 80 Leute umgekommen und ihr Gebäude ist quasi halb zerstört worden. Dann haben sie es wieder aufgebaut, also das ist immer ein Auf und Ab sozusagen, und auch Leute sind umgekommen in der Gemeinde durch direkte Anschläge. Es ist also sehr dunkel dort, kann man sagen, ne? Und man fragt sich normalerweise, wenn ich an Krisen denke, auch persönliche Krisen, denke ich dann, will ich da normalerweise raus? Und hier hat Gott jemand mitten reingeschickt, um ein Licht zu sein in einem total dunklen Ort. Das Interessante ist, dass Gottes Wirken da ist so stark, und es passiert da so viel, dass er auch erfährt viel durch die Gegend, und er sagt, wenn ich in England für jemand bete, der gesund werden soll, passiert oft nicht viel. Und wenn wir in Irak beten, die werden alle gesund. Also ich meine, die haben eine Klinik, okay, da geht man natürlich auch. Und wenn man Zahnschmerzen hat, kann man zum Zahnarzt gehen. Es gibt Chirurgie, es gibt alles da. Aber es gibt viele Krankheiten, wo die Medizin eben nicht mehr kann. Und was da an Wunder gesehen wird, auch gerade für Nichtchristen, ja eben, für die Moslems, die da wohnen, ist unheimlich. Einfach toll. Einfach super. Und Gott zeigt ihm auch viele Dinge. Es gibt, einmal hat er zum Beispiel erzählt, er hat gesehen, kommt gerade auf die Kanzel, da sieht er da so einen Mann da hinten, und er sieht sofort, der muss raus. Weiß nicht warum, man will ja auch nicht unhöflich sein, hat er aber seinen Leuten gesagt, wir haben ihn rausgebracht, hatte eine Sprengstoffweste an. Saß mittendrin. Also Gott zeigt ihnen Dinge, Leute werden beschützt, die sollen dann irgendwo nicht hingehen, und dann passiert auch wirklich was. Das Wirken Gottes ist sehr stark, und die Dunkelheit ist auch sehr stark, zugleich. Warum erzähle ich euch das alles? Weil Gott mitten in der Dunkelheit wirkt, und das gilt für die Welt, und das gilt genauso für dein und mein Leben und deine persönliche Krisen. Und ich würde es gerne auch in diesen beiden Dimensionen sehen, dass Gott uns irgendwo hinschicken kann, wo wir im Licht sind, aber dass er uns auch in unserer eigenen Dunkelheit ganz massiv begegnen kann. Und jetzt fragen sich vielleicht manche, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich will doch kein Held werden, ich will nicht nach, noch nicht. Kannst du nochmal zurückgehen? Ja, genau, lass einfach so stehen. Oder schwarz, egal. Ich will doch kein Held werden und nach Irak gehen, ich will doch einfach nur mit meinem eigenen Leben klarkommen. Ja. Und da gibt es genug. Und das sollten wir auch nicht klein machen. Es gibt viele Geschichten, die uns total durchschütteln. Aber ich denke, egal ob du in einer persönlichen Krise bist oder ob mal auch die Krise bei uns durchschlägt, ob eine Krisensituation kommt oder eine Wirtschaftskrise oder irgendwas, die Frage ist schon, wie komme ich da durch? Muss ich was lernen? Wie kann ich überwinden, statt unterzugehen? Oder vielleicht noch existenzieller, was passiert mit meinem Glauben, wenn es mich selber trifft? Verliere ich den Glauben? Werde ich in Depressionen versinken? Oder dran wachsen? Keine Ahnung. Oder vielleicht noch mehr, wie kann ich nicht nur auf mich schauen? Wie kann ich das loswerden und dann auch die Augen für andere haben, die vielleicht auch genauso viele Probleme haben, aber kein Gott, der ihnen hilft? Dass ich ein Licht werde in der Dunkelheit und nicht quasi mich um mich selber kümmere zuerst, wenn es dunkel wird. Und dazu könnte man viel sagen, und viele Bibelstellen auch ganz toll, es ist auch alles gut, nur das behält man alles nicht. Und deswegen habe ich überlegt, was sind denn, es gibt zwei Dinge, glaube ich, und die möchte ich gleich sagen. Zwei Dinge, aus denen eigentlich alles andere herauskommt, was man wissen muss. Und das auch bei Dietrich Bonhoeffer gewirkt hat, was Andrew White ihn trägt und was ich jetzt, glaube ich, auch hier euch sagen will. Und zwar, Nummer eins, wie kann ich stark sein in Krisen? Eine persönliche Beziehung zu Gott. Das klingt so einfach und ich denke, gerade als Christ, wenn man lange dabei ist, dann kann das so zur Routine werden, dass die Beziehung zu Gott, wenn man jetzt in der Gemeinde mitarbeitet, die kann ja sogar dienstlich werden. Also ich muss gleich was tun, kannst du mir ein bisschen Segen geben, ich muss was machen, ich muss was erzählen. Aber so, dass ich selber angesprochen werde, dass ich selber mich, wie du eben sagtest, mein Herz öffne, alles was drin ist, dass ich das überhaupt sehe, was mich betrifft, das ist gar nicht selbstverständlich. Dass die Gebetszeit fruchtbar und nicht furchtbar wird, furchtbar langweilig, furchtbar, keine Ahnung, der keine Routine, das erstickt und langweilig wird, sondern dass man da wirklich auftankt. Und wenn man nur 15 Minuten am Tag in dem Stuhl, in diesem besagten Stuhl sitzt, wo man wirklich auftanken kann und wo Gott auch zu einem sprechen kann, das ist nämlich ganz wichtig. Weil Gott spricht zu uns in unserer persönlichen Situation und das ist das Erste, was ich sagen wollte, was ganz wichtig ist. Bei den ganzen Dingen und ganzen verschiedenen Situationen, die schief gehen oder ganz unterschiedlich sind bei uns allen, das eine, was gleich ist, ist, dass der Heilige Geist da ist und dir und mir sagen will, was für diese konkrete Situation eben wichtig und dran ist. Und da habe ich zwei Stellen mitgebracht. Diese erste von Johannes 14, 26. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der wird euch nicht nur alles lernen, sondern es wird auch als der Tröster genannt. Warum? Weil wir das manchmal wirklich brauchen. Weil es manchmal keine gute Antwort gibt, keine einfache Lösung. Aber das Zweite eben auch, euch Dinge lehren, erinnern, was ich gesagt habe. Dass ich weiß, was ich machen soll. Ganz konkret jetzt, das steht nicht in der Bibel, das muss ich von Gott hören. Und dann wird es auch in mir selber stark. Und die zweite Stelle, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, verstehen oder auch behalten. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Auch da wieder sehen wir, auch wenn man die Apostelgeschichte sieht, die haben nicht das Regelbuch gehabt, so muss ich jetzt in dieser Situation das und das machen. Das gab es ja noch alles gar nicht, wurde ja gar nicht hingeschrieben. Sondern der Geist hat sie selber direkt geleitet. Sie haben das mitbekommen, sie haben das gehört. Und deswegen haben sie auch damit Kraft gehabt. Und ich denke, das ist diese direkte Beziehung zu Gott, das Leben aus ihm, das Lernen zu hören, gute geistliche Bücher zu lesen, die einen wirklich aufbauen, die Perspektive erweitern und so weiter. Das ist etwas, was einen selber stark macht. Das kann man nicht vom Pastor übernehmen oder sonst jemand. Das sind kleine Dinge, aber was du da wachsen lässt, das passt auf alle Situationen. Und das ist, lebt auch. Das Gesetz ist hart und kalt, wenn man nach dem Gesetz leben will oder nach Regeln. Aber eine Beziehung zu Gott ist warm und lebendig. Und die lebt wirklich in dir. Es ist ganz wichtig, dass man das hat, weil sonst glaube ich, dass wenn irgendwas zuschlägt, wenn man Routine-Christsein hat, vielleicht was im schlimmsten Fall zum Tischgebet verkommen ist, und dann trifft einen irgendwas, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster. Oh Gott, wie konntest du das zulassen? Oder ich bin total in Frage gestellt, also ich stelle alles in Frage, was ich jemals geglaubt habe. Wie konnte das passieren? Das kann dann ganz leicht passieren. Und so kann Gott dir selber Antworten geben und auch dich nur nicht trösten, sondern auch die Dinge sagen, die ganz persönlich sind, wo auch kein Psychologe drauf kommen würde. Und das Zweite ist, habe ich Dienstag eigentlich auch schon mal erwähnt, aber es ist trotzdem so wichtig, kann ich es nochmal wiederholen, gute geistliche Freunde haben. Was ich damit meine, ist, mit dem Stichwort geistig, das muss nicht so ganz furchtbar, nicht so super fromm klingen, aber ich meine jetzt nicht, keine Facebook-Freunde. Nein, die zählen gerade nicht. Auch keine Fußballfreunde und was weiß ich. Ich meine, es kann natürlich immer sein, dass einer dabei ist, aber ich meine Leute, mit denen man wirklich offen sein kann, wo man die Wahrheit sagen kann, wo man überhaupt mal, vielleicht hat das hier, ich weiß nicht, könnte mal überlegen, habe ich das jemals schon mal gemacht? Jemand wirklich erzählen, was in mir brodelt, wo ich verzweifelt bin, wo ich vielleicht Angst habe oder wo ich was gar nicht weiß. Es ist da so viel drin, was fast nie rauskommt. Und deswegen trägt man das allein mit sich herum. Und das ist nicht gut. Denn, wie man im Galater 6,2 sieht, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz Christi. Das geht nicht nur darum, mein Auto ist kaputt, jemand hilft mir, man schiebt mein Auto an. Das ist auch eine Last tragen. Oder irgendwie Umzug helfen, das sind ganz praktische Dinge, natürlich. Aber es gibt auch innere Lasten, die man einfach nur teilen kann. Vielleicht Dinge, die Fragen sind, Zweifel, was auch immer, die man teilen und tragen kann zusammen. Und das ist eine Riesenhilfe. Wir sind nicht gebaut dafür, alleine zu sein. Und wir sind auch nicht gebaut dafür, alleine, glaube ich, als Christen zu wachsen. Das geht einfach nicht. Und manchmal, wenn in der großen Runde hier ist, ist alles gut, alle lächeln, ich auch. Aber es ist klar, man kann ja gar nicht in so einer Runde was sagen. Im Hauskreis ist es auch ein bisschen schwierig noch, je nachdem. Ich wünsche euch sehr, dass ihr jemand habt oder sucht, mit dem ihr wirklich eine enge Beziehung habt, die euch auch geistlich herausfordern, geistlich ermutigen. So ungefähr, sagen wir mal, auf gleichem Niveau von Erfahrung, wie auch immer. Oder eben auch mal zu anderen Leuten hingehen, jemand, der älter ist, und um Rat fragen, auch eine gute Sache. Ältere Leute haben oft viel Erfahrung, davon kann man profitieren. Ja, die zwei Stellen will ich noch vorlesen. Auch das zeigt jetzt so ein bisschen, was da gemeint ist. Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und dann, das ist auch noch ein guter, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Noch eine andere Dimension, wenn man nicht nur gute Freunde hat, mit denen man zusammen kegeln gehen kann oder was man heutzutage macht, sondern das den Geist erbaut. Und nicht nur das, sondern auch füreinander beten und auch Schuld bekennen. Das ist bei uns, ich glaube, da haben wir so ein bisschen was verloren gegenüber den Katholiken, wenn es da vielleicht eine Routine geworden ist, aber das etwas rauslassen, wo es, ich weiß, was schlecht war, damit jemand hinzugehen, befreien oder auch vielleicht Versuchungen, die jetzt akut ist, Dinge, die mich binden, die gar keiner weiß, da jemand zu haben, um hinzugehen, da ist so viel Kraft drin. Denn wenn man das rausbringt, dann ist oft die Kraft schon gebrochen. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Also diese beiden Dinge nochmal, eine lebendige, wirklich Beziehung zu Gott, die ganz persönlich ist, von der du persönlich leben kannst. Und das andere ist, gute geistliche Freunde haben. Diese beiden Dinge, glaube ich, das sind zwei Säulen, auf die unheimlich viel Antworten in allen möglichen Situationen und was weiß ich, wächst durch Rat, durch Reden Gottes, durch viele Dinge, die ihn daraus folgen. Aber diese Dinge brauchen Zeit, um zu wachsen. Und es ist schwer, damit in den Krisen anzufangen. Also wenn man jetzt schon, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ist es schwer, schwimmen zu lernen. Und deswegen ist es besser, vorher anzufangen. Gute Gewohnheiten sind die Basis eines starken und fruchtbaren Lebens. Ihr kennt das Prinzip von Saat und Ernte. Manchmal, wenn man sich beschwert, ach, ich habe nichts, ne, ich habe irgendwas, habe ich nicht. Dieses kleine Aufbauen, kleine Schritte machen, Das ist eine wichtige Sache, sonst davon von nichts kommt nichts. In gewisser Weise gilt das auch im geistlichen Wachstum. Zwar hat Gott uns die Gnade angeboten, wir können sofort zu ihm kommen, dann sind wir da, aber das Wachsen, das geht nicht ganz von alleine. Und diese beiden Dinge zu entwickeln, ein bisschen Zeit zu investieren und darauf zu achten, das ist eine wichtige Sache. Ihr kennt das Gleichnis von, was Jesus brachte am Ende der Bergpredigt. Und zwar hier seht ihr ein Bild davon, die Häuser auf Stein und auf Sand, wo Jesus sagte, ja, die Leute wollten ein Haus bauen, der eine baut auf Stein, der andere auf Sand und natürlich ein Sturm kommt und wir wissen, das Haus auf Sand fällt um. Das sehen wir, dass der Mann hier, der arme Mann beim Sandhaus, der heult und der da oben, der hat sogar einen Heiligenschein. Auf jeden Fall hat er Licht. Keine Ahnung, da ist Licht im Haus. Ja, dem geht's gut. Eine kindische Darstellung vielleicht, aber es zeigt, was gemeint ist. In dieser Geschichte gibt es ganz fundamentale Wahrheiten. Zwei Stück. Eins, ein Sturm wird kommen. Und zwei, du musst anfangen, auf Stein zu bauen, wenn noch die Sonne scheint. Denk mal an den zweiten nach. Du musst anfangen, auf Stein zu bauen, wenn noch die Sonne scheint. Und das ist jetzt. Und das meinte ich eben, dieses Aufbauen, das in diese Sache zu investieren, vielleicht zu beten, Gott, wie kann ich das machen? Vielleicht kenne ich keinen. Zeig mir jemand, mit dem ich wirklich ehrlich sein kann, der mich geistlich vorwärts bringt. Oder ich bin total tot in der Beziehung. Ich weiß nicht, meine Gebete hängen an der Decke fest. Was soll ich tun? Da kann man vielleicht mit dem reden oder mit jemand anders, der einem da weiterbringen kann, wenn man irgendwo festklemmt. Aber das nicht einfach so plätschern lassen, laufen lassen. Deswegen empfehle ich, entwickle diese zwei Themen aktiv in deinem Leben. Denn dann wirst du für Stürme gut gerüstet sein. Und nicht nur, um selber irgendwie durchzukommen, sondern auch, um ein Licht zu sein. Da, wo du bist, vielleicht bin es um dich ganz herum und alles stürmt und alle verzweifeln und du bist der Einzige, der Hoffnung hat oder die Einzige. Dann ist es da, wie die Kraft und das Licht Gottes wirklich sichtbar wird. Und ich, dass wir das können, dass wir da hinkommen, für uns selbst und für andere, damit, denke ich, müssen wir jetzt in der guten Zeit sozusagen aufbauen und, kann man sagen, vorbereiten. Das Gute ist, es gibt ja, wenn man Hunger hat, man isst, ist man gesättigt, das ist das Normale. Bei diesem geistlichen Hunger ist das so, wenn man anfängt, geistlichen Hunger zu haben und man isst, man fängt an, sich in die Richtung zu bewegen, man kriegt immer mehr Hunger. Nicht Hunger, der wehtut, der nervt, sondern man merkt immer mehr, wie lebendig, wie gut das ist. Und es ist, als ob es von alleine schneller wird. Also wenn es am Anfang schwer ist, kann ich dir sagen, es wird leichter mit der Zeit. Und deswegen lege ich euch das sehr ans Herz, diese beiden Themen in eurem Leben zu entwickeln, damit Gott euch ja in jeder Situation bei euch selbst und auch in der andere sind, stark gebrauchen kann. Dazu segne euch Gott. Amen.